Hör mal. Heimat.
Ach, Heimat. Diese Luft. Die Wiesen. Der Wald. Die Berge. Der See. Mein See.
Heimsucht, Heimweh, lateinisch Nostalgia. Philopatridomania ist in der Arzneikunst eine Art der Schwermut, wodurch man sich von dem Orte, da man ist, weg und wieder nach Hause sehnet. Und wenn solches nicht bald geschieht, in schwere Krankheit, ja den Tod selbst verfälle.
Johann Heinrich Zedler, großes, vollständiges Universallexikon aller Wissenschaft und Künste, 1731 bis 1754.
An den Schweizern hat man vor andern diese Krankheit bemerket, wenn sie sich an solchen Orten aufhalten, die wässerig und dem Meere nahe sind.
Diese Berge, die Wiesen, ach, der See, der Wald, diese Luft, diese See, die Wiesen,
Heimat,
der See, Wald, diese Luft, diese See.
Heimat.
Heimat und Fremde bilden ja das klassische Gegensatzpaar.
Halina Hackert, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin.
Und dann wird's eben wesentlich. Dann denkt man darüber nach. Was war da eigentlich? Was habe ich zurückgelassen?
Johann Jakob Scheuchzer gibt hiervon die Ursachen. Wenn er sagt, dass die Schweizer, die hoch im Gebirge wohnen, einer reinen, leichten Luft gewohnt sind. Hingegen die Luft an feuchten und niedrigen Orten dick und unrein ist. Daher sie ihnen nicht bekommen kann, sofern durch Verdickung derer Säfte den Umlauf derselben hindert. Daher eine Trägheit in dem Leibe und folglich eine Unlust in dem Gemüte verursachet.
Johann Jakob Scheuchzer, Arzt und Naturforscher aus Zürich, veröffentlicht zwischen 1705 und 1707 die seltsamen Naturgeschichten des Schweizerlands, wöchentliche Erzählung.
Einem in Deutschland viel gelesenen Journale, wo in Nummer 15, Seite 57, vom 20. Mai 1705, unter dem Titel von dem Heimwehe diese uns Schweizern besondere Krankheit beschrieben und Mittel zur Heilung derselben vorgeschlagen werden.
Deutsches Wörterbuch der Gebrüder Grimm, 1877. Scheuchzers Text von dem Heimwehe ist inspiriert von einer älteren Abhandlung, der Dissertatio Medica de Nostalgia des Mühlhauser Arztes Johannes Hofer von 1688. Die Bezeichnung Nostalgia für das schweizerdeutsche Dialektwort Heimweh ist seine eigene begriffliche Neuschöpfung. Heimweh ist die Schweizer Krankheit, ist Nostalgie. Und warum ist das ausgerechnet eine Krankheit, die besonders Schweizer befällt? Der historische Erfahrungshintergrund ist der. Rund 25.000 Schweizer Söldner waren um 1678 auf Jahre gesehen fern der Heimat. Verpflichtet in den stehenden Heeren des französischen Königs Ludwigs XIV., dem Sonnenkönig. Jahrelange Dienstdauer, schlechte Bedingungen, scharfer Drill, wenig Sold. Viele Deserteure. Und das ging nicht. Das war ein Fall für die Wissenschaft. Genauer für den Arzt. Scheuchzer fragt sich,
wie es komme, dass die schweizerische, sonst so freie, starke und tapfere Nation sich überwinden und unterjochen lasse von einer solchen Krankheit.
Zedlers Universallexikon hat also einen Eintrag zu Heimweh, aber keinen Eintrag zu Heimat.
wenn man Heimat hat, ist sie vielleicht gar nicht wichtig. Also, dann ist ja alles normal.
Heimat.
Im Süddeutschen wird als Heimat auch einfach der elterliche Hof bezeichnet. Okay, Besitztum, da wo man geboren ist. Und es gibt ein Heimatrecht, was besagt, dass die Gemeinde, in der man geboren ist, auch bestimmte, dass man dort bestimmte Rechte hat auf Besitz oder auf Gewerbe und dass die Gemeinde auch eine bestimmte Verantwortung für mich besitzt, falls ich in Not gerate. Dann muss sie Armutsschutz machen. Das sind die Wurzeln, sozusagen die ziemlich unsentimentalen Wurzeln dieses Begriffs.
Clara Schubenz, Fachbereich Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Die steile Karriere des Begriffs Heimat beginnt in Deutschland später, Mitte des 19. Jahrhunderts. Erst muss hier Heimat konstruiert werden.
Erst kommt, zeitlich gesehen, dieser Waldmythos, der die Deutschen, die noch keine wirklichen Grenzen haben, auf das Territorium des Waldes beschränkt.
Der Flickenteppich Deutschland. Bewegliche Grenzen, Fürstentümer und doch eine einigende Gegebenheit. Der geografische Waldreichtum Mitteleuropas.
Der Mythos Wald um 1800 hängt ganz eng zusammen mit Ideen von deutschem Volk und mit einer Verortung dieses Volkes in einer bestimmten heimatlichen Landschaft. Und da kommen diese Felder Wald, Heimat oder Deutschtum und auch Idylle zusammen.
Die Nation sucht und bildet sich Heimat.
Indem sich erinnert wurde an einen antiken Ethnologen, Tacitus, der über die barbarischen Germanen in ihren dunklen Wäldern geschrieben hat. Die waren das Gegenbild von den kultivierten Römern. Und diese Geschichte hat man dann wiedergelesen um 1800 und hat es positiv gewendet und gesagt, ja, jawohl, wir sind das Waldvolk und stolz darauf.
Wir sind die mit dem Wald.
Das Waldvolk um 1800 stilisiert sich nicht gegen die Römer, sondern gegen wen? Gegen die Franzosen. Und die Franzosen sind die dekadenten, überbildeten Waldlosen. Und die Deutschen hingegen sind die mit dem Wald. Die kämpfen dann auch im Wald gegen die französischen Besatzer.
Heimat!
Heimat!
Heimat.
Ein Feind dringt ein. Und das kennt man ja, dann stärkt sich die Gemeinschaft und wird ängstlich und schließt Leute aus. Also ganz banal gesagt, ja. Und dann entsteht Patriotismus, also aggressiver Patriotismus. Sozusagen 1810. Wir sind die Waldigen, ihr nicht, ihr Franzosen.
Wir sind die mit dem Wald.
Unsere Heimat im Wald. Waldheimatland. Die Wipfel, die Vögel, die Bäche. Waldlichtung am frühen Morgen. Feuchtes Moos. Farne. Tau im Spinnennetz. Das Reh und der Hase.
Mit Heimat verbinden wir ja auch idyllische Bilder. Also Verankerung, Verwurzelung, Sicherheit, Gemeinschaft und auch irgendwie was Positives, ne? Und dieses Positive, könnte man sagen, das speist sich aus der Idylle.
Heimat.
In der Idylle ging es ja auch um ein bestimmtes Landschaftskonzept. Und zwar ist es in der Idylle eine Quelle, Gras, ein schattiger Hain, der auch so was Geborgenes suggeriert. Kein Wald, sondern ein Hain. Sonnenschein, mildes Klima, Vogelgezwitscher. Ein Locus Amoenus. Es ist eigentlich ein Topos. Das war kein konkreter Ort, sondern es war das goldene Zeitalter Arkadien.
Als alles da ist, 1871 das Deutsche Kaiserreich, die idyllisch-waldige Heimat der Deutschen, da wird sie auch schon wieder bedroht. Der Begriff der Heimat durchzieht in dieser Zeit politische Debatten und Literatur.
Und was passiert dann? Dann wird er aufgeladen, und zwar, man würde sagen, immer im Moment des Verlustes. Also da, wo Leute nicht mehr sesshaft bleiben können, sondern gezwungen sind zu größerer Mobilität, wie das eben seit der Mitte des 19. Jahrhunderts geschah, dann müssen die halt in die Städte.
Industrialisierung. Aufbruch. Mobilität. Und wer weg muss, verliert Heimat.
Und dann plötzlich entsteht eine super positiv aufgeladene Heimatkunst oder Heimatliteratur. Und die ist dann lokal. Es geht um ganz konkrete Bereiche, nämlich zum Beispiel Bodensee oder Schwarzwald oder der Böhmerwald. Das ist so in den Anfängen der Heimatliteratur. Bestimmte konkrete Landschaften.
Moderne ist Bedrohung. Immer. Immer zu schnell, zu unüberschaubar, zu neu. Neu ersetzt alt. Alt verfällt, verfällt zu schnell. Alt muss bleiben. Landschaft muss bleiben. Heimat muss bleiben.
Im Hintergrund von Wald- und Heimatsgeschichten im 19. Jahrhundert steht die ökonomische Nutzung der Ressource Holz. Und das ist der Hintergrund auch für die enorme Konjunktur. Denn in dem Moment, wo der Wald abgeholzt wird, ist es so ähnlich wie mit der Heimat. Wo man fortgeht oder wo es die Sache nicht mehr gibt, wächst die Sehnsucht danach.
Ludwig Tieck, Waldeinsamkeit. Bertolt Auerbach, Schwarzwälder Dorfgeschichte. Eduard Mörike, Idylle vom Bodensee. Peter Orsegger, Waldheimat. Adalbert Stifter, der Waldgänger. Theodor Storm, Waldwinkel. Marie von Ebner-Eschenbach, das Waldfräulein. Ludwig Ganghofer, das Schweigen im Walde.
Man hat schon ganz lange den Wald ökonomisch genutzt, aber eben in der Zeit einer rasanteren Industrialisierung in einer viel größeren Skala. Und in dem Moment, wo dann große Waldkahlschläge geschehen sollten und es nur noch ganz klar angeordnete Fichtenwälder gibt, die schnell wachsen sollten für schnelle Verwertbarkeit, in dem Moment besinnen sich Autoren auf ursprüngliche, wilde, geheimnisvolle Wälder und schreiben die in ihren Texten.
Rasender Kahlschlag, der Tod der Wälder. Und dann?
Und dann entsteht Heimatschutz.
Es ist Zeit, dass die Bedrohung verschwindet. Und alle, die daran schuld sind, verschwindet. Schuld.
Naturschutz als Gedanke, der immer aus sich heraus ausgrenzend funktioniert. Der muss was ausgrenzen. Also dieses bewahrende Interesse ist ängstlich und konservativ.
Heimat.
Unsicherheitserfahrungen wirtschaftlicher Art, politischer Art, jetzt auch wieder mit den Flüchtlingen, scheinen eine Gegenreaktion zu provozieren, die Verankerung, Verwurzelung, Sicherheit, Identifikation mit Werten, Landschaften, Bildern provoziert.
Heimat lässt sich erzählerisch herstellen. Es wird sozusagen eine portable Heimat hergestellt.
Die Literatur bietet eine Bühne des Ersatzes, wenn das reale Ding verschwindet, und aber auch eine Bühne, um dafür zu kämpfen, dass man diesen Wald oder diese Ressource, diese Landschaft bewahren sollte.
Die Landlust. Land. Landjournal, Landspiel, Landlust, aufs Land, Land. Liebes Landjournal, Land, mein schönes Land, aufs Land, Landidee, Land, Land erleben, Landgenuss, Land, das Beste vom Land, erleben, Land und Berge, Land und Forst, das Land und Meer, Land und Beute, Land und Forst, Land, Lauf und Meer, Landgeld und Beute, Land Gourmet.
Und jetzt gerade kann man auch in der Gegenwartsliteratur eine große Strömung beobachten von idyllischen, nicht nur idyllischen, aber von vielen zum Beispiel Dorfgeschichten auch. Die Rückbesinnung auf das Landleben.
Ein Haus auf dem Land, ein Gärtchen, eine Parzelle im Grünen, ein Boot. Rückzug. Aufatmen, Kraft tanken. Mein stilles Zuhause, meine Hände in der Erde, mein heimeliger Ort.
Heimat.
Aus der Verlusterfahrung heraus wird dann der Begriff wesentlich. Also Günter Grass hat sein Danzig geschildert oder der Schriftsteller Horst Bieneck hat Oberschlesien dann praktisch in seinen Romanen geschildert.
Heimat. Unter den Bedingungen der Klassengesellschaft wird sowohl der Begriff Heimat wie der Begriff Vaterland von der Ausbeuterklasse missbraucht. um nationalistische und revanchistische Gefühle der Menschen zu erzeugen. Ein echtes Vaterland und eine wirkliche Heimat können die werktätigen Menschen nur dort haben, wo die Ausbeutermacht gebrochen und unter der Führung der Arbeiterklasse die eigene politische und ökonomische Macht errichtet wurde.
Meyers neues Lexikon. VEB Leipzig, 1973.
Als die DDR wegbrach, da war das wieder ein ganz großes Thema, dass man dann eben sagte, besonders eben die ehemaligen DDR-Bürger gesagt haben, hier wurde uns die Heimat weggenommen, jetzt mal ganz grob gesagt. Also wir hatten eine Heimat und wir beschreiben die jetzt. Und da kam auch in der Literatur wieder ganz, ganz viele Bücher, die sich mit dem DDR-Thema beschäftigt haben.
Heimat wieder herschreiben?
Viele haben es ja dann so empfunden, dass das Land plötzlich gar nicht mehr da war. Und niemand wollte irgendwas wissen. Es hatte irgendwie gar keine Bedeutung mehr. Und das ist klar. Dann ist natürlich wieder verstärkt, vielleicht auch manchmal ein bisschen mit aus Trotzigkeit. Ich sag aber jetzt mal, wie das bei mir war. Und ich habe die Kindheit in der DDR so erlebt. Und dass man dann auch wieder so eine eigene Stimme irgendwie literarisch finden wollte.
Oder Heimat wiederherstellen? Über andere kulturelle Ausdrucksformen?
Wenn man es mal strenger nimmt, dann ist Heimat der Raum, die Zeit und wohl auch die Praktiken, die man erlebt hat in seiner Kindheit, in Sozialisations- und Erziehungsprozessen.
Professor Christoph Wulff, Interdisziplinäres Zentrum für historische Anthropologie an der Freien Universität Berlin.
Die prägen einen, die helfen einem, sich in der Welt zu verankern und sich zu beheimaten. Kurzum, Heimat hat sehr viel zu tun, auch mit dem, was sich an den Orten ereignet hat.
Am 17. Oktober 2003 nimmt die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die UNESCO, ein Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes an.
Für die Zwecke dieses Übereinkommens gilt Folgendes. Erstens, unter immateriellem Kulturerbe sind Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten, sowie die dazugehörigen Instrumente, Objekte, Artefakte und kulturelle Räume zu verstehen. Die Gemeinschaft und gegebenenfalls als Einpersonen
als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen. Dieses immaterielle Kulturerbe, das von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, wird von den Gemeinschaften und Gruppen in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, in ihrer Interaktion mit der Natur und mit ihrer Geschichte fortwährend neu gestaltet und vermittelt ihnen ein Gefühl von Identität und Kontinuität, wodurch die Achtung vor der kulturellen Vielfalt und der menschlichen Kreativität gefördert wird.
Meine These ist die, dass man sich beheimatet durch solche Praktiken. Also dazu gehört zum Beispiel der Karneval. Der rheinische Karneval oder die alemannische Fastnacht, die für ganz viele Menschen etwas ist, was sich wiederholt und was sehr zu der Identität der Gegend gehört, in der sie sich dann zu Hause fühlen.
Christoph Wulff ist Vorsitzender der Deutschen Auswahlkommission für immaterielles kulturelles Erbe und Vizepräsident der Deutschen UNESCO-Kommission.
Nun waren ja viele dieser Praktiken durch den Nationalsozialismus und den Missbrauch von völkisch und Volk und so diskreditiert. Und es geht jetzt auch darum, einmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass diese immateriellen Praktiken der Kultur in Deutschland wichtig sind. Nicht Deutsche nur, sondern in Deutschland.
In Deutschland. In ihrer kulturellen Vielfalt. Hier und zugleich in allen anderen Gegenden der Welt.
Man erwirbt das Erbe sozusagen durch Aktivität und durch Umgestaltung. Und es geht nicht darum, es nur einfach zu erhalten, sondern es geht um die Bedeutung, die die Dinge für die Menschen haben.
Eine wandelbare, praktizierte Heimat. Heimat in Aktion. Beweglich, dynamisch, offen. Ohne Stillstand der Zeit. Ohne Angst vor Verlust.
Es gibt eben Konflikte in diesen Dingen, nicht? Und wenn man sehr stark verankert ist, dann in seiner Region und so, dann kann das auch sehr leicht führen zu Abwertung von Fremdem. Das sind die beiden Dynamiken in der globalisierten Welt, nicht? Die eine geht auf Universelles, was wir gemeinsam haben, die andere betont aber auch das Partikulare.
Heimat!
Und dann geht es immer auch um das Verständnis der Alterität des anderen, der eben anders ist als ich. Und das ist ein Wert. Aber man muss die psychischen Voraussetzungen und auch die sozialen Voraussetzungen haben, um das sehen zu können. Und das ist natürlich auch eine Bildungsaufgabe im weitesten Sinne.
Hör mal, Heimat. Sie hörten ein Feature von Bettina Mittelstraß. Es sprachen Markus Hoffmann und die Autorin. Redaktion Judith Zwick. Technik Boris Manich. Eine Produktion von Raum 3 im Rahmen des Literatursommers Baden-Württemberg 2016. Eine Veranstaltungsreihe der Baden-Württemberg-Stiftung.